Hey Felix, hol mal drei Bier.
Vorgeplänkel.
Abpack, wir sind ja schon draußen.
Ihr quatscht immer nur dusselig rum.
Einmal. Es ist eine Frechheit. Komm da. Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns.
Was passiert?
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Nein.
Es ist die nächste Debatte,
Frau. So alles bla 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 ist das doch.
Alles bla, so, bla, hallo meine lieben Weihnachtsgänse da draußen. Wir sind's wieder, Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Und wir haben heute ein bisschen so eine außergewöhnliche Folge, weil erstens sind wir schon wieder nur zu zweit, schon wieder nur der Manuel und ich hier.
Hi.
Der Patrick ist jetzt inzwischen, glaube ich, komplett ausgewandert oder ich weiß gar nicht, wo der ist, ehrlich gesagt. Und die zweite Ausnahme ist, wir sind heute nicht bei uns im Studio, sondern wir sitzen bei mir zu Hause in der Küche. Wir teilen uns ein Mikro.
Das heißt, sitzen quasi gegenseitig auf dem Schoß, würde ich sagen. Es ist sehr intim heute.
Ja, es ist richtig muckelig, so richtig weihnachtlich. Ich könnte eigentlich gleich nochmal hier die Weihnachtsbeleuchtung auch anmachen, dass wir so richtig in die vorweihnachtliche Stimmung reinkommen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir euch noch so ein kleines Schmankerl für die ruhigen Tage quasi, dass wenn ihr jetzt in den nächsten Tagen bei euren Familien seid, wenn ihr euch den Braten reinpfeift.
Und mal eine Auszeit braucht.
Und eine Auszeit braucht, dann setzt ihr euch die Kopfhörer auf, dann hört ihr unsere süßen Stimmen. Und ganz am Ende, kann ich euch jetzt schon versprechen, gibt es die alljährliche, den Ritt auf der Rasierklinge zwischen cringe und irgendwie aber trotzdem nett, unsere alljährliche vorgeplänkelte Weihnachtsgeschichte. Also es lohnt sich, dran zu bleiben.
Ich glaube, wenn wir jetzt angekündigt hätten, wir wären zu dritt heute in Aufnahme, dann hätten sich alle HörerInnen gewünscht, dass es nicht der Patrick ist, der die vorträgt. So kann man, glaube ich, gute Dinge einfach die Folge weiter plätschern lassen.
Da kommt auf jeden Fall schon mal, der Kelch geht an euch vorbei, ja, wie man so schön sagt. Es ist aber natürlich Weihnachten noch immer so ein bisschen die Zeit, wo man aufs Jahr zurückschaut. Und das kann man natürlich auch als Fußballfan sehr gut aufs Jahr zurückschauen.
Bisschen sentimental werden. Ja. Bisschen alle Geschichten rausholen. Und da ist ja dieses Jahr eigentlich auch relativ viel passiert. Also, wenn wir können eigentlich sagen, so der FC Bayern wurde nicht Meister.
Genau.
Zum ersten Mal nach 12 Jahren.
Ja, Leverkusen zum allerersten Mal deutscher Meister und dann auch noch mit einer Rekordsaison ungeschlagen, bis aufs Europa-League-Finale.
Fast das Triple, genau.
Das Triple.
Dann auch noch absurd Emre Can in einem Champions-League-Finale.
Mats Hummels in der Champions-League-Mannschaft des Jahres und jetzt in Rom auf dem Abstellgleis, ist für mich auch so eine Geschichte des Jahres irgendwie.
Wobei er kommt wieder.
Er kommt jetzt, ja.
Er kommt wieder. Dann EM im eigenen Land. Jule, der nochmal all unsere Gefühle entfacht hat.
Der Saxophonmann, der auch all unsere Gefühle entfacht hat.
Eigentlich nur den puren Hass, aber.
Aber er durfte, glaube ich, DFB-Pokal auslosen und.
Ja, der war hier, der hatte hier auch seine große Show beim NFL European Game in München.
Ständig so Sachen, dann ist er beim ZDF Fernsehgarten, also der macht auch das volle Programm.
Ich hätte damals, glaube ich, als meine Mutter wollte, dass ich unbedingt ein Instrument lerne, ich hätte da einfach das Angebot annehmen sollen.
Und auch Saxophon spielen, oder was?
Ja, und mit Flöte oder so. Oboje, oder?
Oboje.
Oder ich mit so einem Kontrabass und dann so
ein. Ja, ein Kontrabass würde ich dich sehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dann wahrscheinlich einer der Bilder des Fußballjahres, dann das Handspiel oder das vermeintliche Nicht-Handspiel.
Das Handspiel, nennen wir mal die Dinge beim Namen.
Von Cucurella.
Kukuruku.
Ja, und dann natürlich Toni Kroos, einer der größten deutschen Fußballer, kann man wahrscheinlich so sagen. Gibt es ein Karriereende bekannt?
6-mal, glaube ich, die Champions League gewonnen. 5-mal mit Madrid Real und einmal mit Bayern.
Ja. Zieht sie jetzt aus der Öffentlichkeit zurück?
Ja, habe ich die Woche auch gelesen.
Ist doch auch langweilig dann, oder? Wenn du gar nicht mehr, oder übergibt er jetzt seiner Frau die Öffentlichkeit?
Er war ja schon immer so dieser sehr starke so Familientyp irgendwie. Auf der anderen Seite, ich meine, er hat natürlich noch einen Podcast, über den er sich Woche für Woche zu Wort meldet. Und das ist der Unterschied zwischen ihm und uns. Wenn wir irgendwas sagen im Podcast, steht es nicht am nächsten Tag in der Bild-Zeitung. Und bei ihm ist alles, was er in seinem Podcast sagt, steht am nächsten Tag in der Bild-Zeitung.
Deswegen ist der Podcast, glaube ich, auch so langweilig, weil, weißt du, der traut sich einfach nicht zu sagen, was er denkt.
Wobei, da muss ich jetzt ein bisschen eine Lanze brechen für ihn.
Nein, hör auf.
Nein,
warum?
Ich finde, ich bin nicht immer d'accord mit seinen Meinungen, weder zum Beispiel beim Thema Kloppo, habe ich ihn ja scharf kritisiert, das wird ihm nahegegangen sein.
Ja, das würde gehört haben.
Da hat er schlecht geschlafen in Madrid in seinem 4 Meter breiten goldenen Bett. Aber ich finde trotzdem, er sagt kontroversere Sachen als zum Beispiel Mats Hummels in seinem Podcast.
Den ich noch nie gehört habe.
Ich glaube, ich habe ihn ein- oder zweimal gehört. Und er ist, also ich meine, Mats ist...
Aber über was redet Mats da? Über Literatur und Frauen oder was?
Oder Frauen in der Literatur. Ja. Aber ja, er redet, also die reden generell so über Sport, auch ein bisschen über Basketball, ein bisschen über Tennis und so. Und das finde ich ist aber auch so ein bisschen dann so, naja, das ist halt auch so der gute Ton. Ich meine, schau uns an, dass man sich noch ein bisschen für die NBA interessiert. Und wenn irgendwie Wimbledon ist, dann redet man auch ein bisschen über Djokovic und Nadal so. Weißt du, das ist halt auch so. Ja, er ist da schon halt auch sehr random guy. Genau wie wir, wenn man ehrlich ist.
Ja, eigentlich ja.
Und Groß ist halt auch so, er ist extrem uncool, aber er steht dazu.
Ist das so?
Finde ich schon.
Gibt er zu, dass er uncool ist?
Ich weiß auch nicht. Er hat
gut. Oder denken wir das nur, weil er halt der Freund von Hartmut Engler ist?
Auch zum Beispiel das Thema seine Frisur, haben wir schon oft drüber geredet.
Oh, aber die ist gerade auch noch ein bisschen aggressiver geworden, ja, oder? Zwischenzeitlich hat er richtig, richtig einen harten Cut drin.
Dieser Sidecut, der rutscht von Jahr zu Jahr noch ein Stück weiter nach oben und inzwischen hat er fast schon, also der Scheitel, der ja früher so auf der Seite ist, jetzt schon fast so mittig am Kopf.
Ich meine, ich würde sonst meinen Boomer-Spruch bringen, Seiten auf Kontostand, aber bei dem Brate ist es leider nicht der Fall. Und ansonsten beglückt uns die beste zweite Liga aller Zeiten aktuell.
Ja, muss man echt sagen.
Von denen ich immer noch kein Spiel gesehen habe.
Hey, aber Stichwort beste zweite Liga aller Zeiten, da lenke ich jetzt gleich mal auf ein anderes Thema. Und zwar, es gibt gerade so ein bisschen so eine Initiative, weil wir reden ja immer darüber. Wir haben in der ersten Liga haben wir so diese kleinen Vereine, diese kleinen erfolgreich wirtschaftenden Vereine, sagen wir mal Mainz, Augsburg, Hoffenheim, jetzt Heidenheim, Kiel, diese Vereine. Und in der zweiten Liga haben wir eigentlich diese schlafenden Riesen wie Schalke, wie Köln, HSV, Hertha, sage ich mal als Beispiele. Und jetzt ist ja so, die meisten Leute sagen ja, oder viele Leute sagen quasi, naja gut, die Kleinen, die wirtschaften halt besser, die Großen sind selber schuld, weil auf Traditionen kann man sich halt nicht ausruhen. Jetzt gibt's aber gerade so ein bisschen eine Initiative von den Kleinen, ich glaube Schalke hat es so ein bisschen angestoßen oder so, die sagen, wir als Traditionsvereine, wir haben viele Fans, unsere Spiele locken viele Fans ins Stadion, locken viele Fans vor den Fernseher, wir sollten eigentlich aus dem Topf mit den Fernsehgeldern mehr bekommen als die kleinen Vereine, unabhängig davon, wie erfolgreich oder erfolglos wir sind.
Wundert mich jetzt, ne, dass es Schalke, zur Sprache bringt.
Bisher ist das Prinzip ja so, dass quasi nach Leistung ausgeschüttet wird. Das heißt, je besser man im Vorjahr in der Tabelle stand, desto mehr Geld bekommt man aus dem Topf. So, was ist deine Meinung? Aber ausschütten nach Leistung oder ausschütten nach
Tradition? Wie würden Sie es denn sonst aufschlüsseln? Also, wenn diese Traditionsvereine, die vermeiden nicht mehr Leute, also würde man dann nach Zuschauerdurchschnitt gehen?
Wahrscheinlich. Also ich muss sagen, ich kann diesem Vorschlag schon was abgewinnen, weil ich sehe schon das Problem, dass es natürlich irgendwie das Leistungsprinzip so aussetzt. Aber auf der anderen Seite, wir verkaufen halt Fernsehrechte und die Fernsehrechte, die Fernsehsender verdienen Geld damit, dass Leute zuschauen. Nämlich die halt ein Sky-Abo abschließen oder ein DAZN-Abo, die Werbung konsumieren. Und wenn halt HSV gegen Schalke spielt, dann konsumieren halt sehr viele Leute diese Werbung und zahlen sehr viele Leute die DAZN-Gebühr. Und wenn Heidenheim gegen Hoffenheim spielt, halt sehr wenige. Und deshalb ist es schon nachvollziehbar, dass man dann sagt, dann wollen die viel Werbeumsatz produzieren, viel Abo-Umsatz produzieren, auch stärker partizipieren als jetzt die das nicht produzieren.
Ja, kann ich zu Teilen verstehen. Ich sehe mich persönlich eher bei Charakter Nummer 1, den du gerade genannt hast, weil ich mir denke so, naja, das ist ja das Problem dieser vermeintlichen Traditionsvereine, die sie sich auf die Fahne schreiben, was sie wohl schon in der Vergangenheit für den deutschen Fußball gemacht haben und wie sie eigentlich so ein Kulturgut des deutschen Fußballs sind. Und ich finde, gerade da darf man sich einfach nicht drauf ausruhen. Ich meine, das ist, glaube ich, das Problem, warum all diese Vereine zwischenzeitlich dort sind, wo sie aktuell stehen, weil sie halt immer noch auf diesem hohen Ross waren und auch so gewirtschaftet haben. Und sie stehen nun mal da, wo sie jetzt stehen, weil sie unter anderem falsch gewirtschaftet haben. Und klar würden sie sich gerne an diesen Grashalm irgendwie ja, festklammern, um einfach noch ein bisschen mehr Geld zu generieren. Aber warum sollte ich belohnen, wenn jemand einfach Schabernack mit seinem Geld treibt?
Ja, ich meine, ich finde, beide Seiten haben so ihre Argumente, weil natürlich nur über das Leistungsprinzip du auch ermöglichst, dass ein Verein, der halt gut leistet, dass der sich nach oben arbeiten kann und eben sagen wir mal blöd gesagt, in 50 Jahren Heidenheim genauso viel Fans wie Schalke. So, und die Möglichkeit, wenn es so weitergeht. Aber so diese Möglichkeit muss es ja zumindest irgendwie geben in einer Wirtschaft, die keine Planwirtschaft sein soll. Auf der anderen Seite, verkaufen wir halt einfach Werbeumsätze und Abos. Und dann so, vielleicht könnte man ja einfach sagen, man nimmt den Batzen und macht aber zwei Teile und die eine Hälfte wird nach Leistung aufgeteilt und die andere nach Einschaltquote oder so. Ja. Dann hat man eine Mischung.
Ich finde halt gerade am Beispiel Heidenheim so, warum sollte ich jetzt diesen Verein, der es geschafft hat, irgendwie mit wirklich wenig Mitteln in den letzten Jahrzehnten Großes zu leisten, abstrafen, weil er zum einen aus einem vielleicht nicht wirklich Ballungszentrum kommt, aus einem wirtschaftsschwächeren Raum. Dadurch automatisch natürlich auch einfach gar nicht so das große Einzugsgebiet hat, was Fans anbelangt. Warum sollte ich ihn dafür bestrafen? Ja. Kann er ja wohl nichts für. Also.
Ja, ja. Dafür schauen halt auch die Spiele weniger Leute als unseren Podcast hören, wahrscheinlich.
Das glaube ich nicht.
Aber knapp. Nah dran. Nein, ich verstehe es schon. Wie gesagt, ich verstehe es schon. Es sorgt schon für Chancengleichheit.
Natürlich hat ein HSV eine andere Strahlkraft und natürlich hat ein Schalke 04 eine andere Strahlkraft. Aber am Ende, hey, ich hab vor kurzem KSC gegen Hannover gesehen, in Hannover, und ich bin ganz erschrocken. Gut, Hannover hat einfach auch ein zu großes Stadion natürlich, aber Hannover ist ja theoretisch, weiß nicht, eine Traditionenmannschaft, aber trotzdem höher anzusiedeln wie jetzt irgendwie Heidenheim oder Mainz. Ich bin ganz erschrocken, da waren einfach so viele Plätze noch frei, also so viel, ganz, ganz viele Plätze, das war einfach fast alles noch frei.
Ja. Ja, es führt nur halt einfach so, wie es momentan läuft, führt es halt dazu, ja, dass die zweite Liga halt inzwischen netter anzuschauen ist als die erste Liga und das ist halt irgendwie scheiße.
Man hätte sich jetzt natürlich auch vorbereiten können und hätte mal schauen können, was da so ausgeschüttet wird pro Liga. Weil mich würde schon mal interessieren, wie stark die zweite Liga abgehängt wird, was die Fernsehgeld anbelangt.
Also weißt, ich glaube,
reden wir davon, dass selbst jetzt ein Holstein-Kiel weitaus mehr Geld bekommt, wie jetzt eine Top-Mannschaft Düsseldorf, wer ist noch, Karlsruhe oder halt dann HSV oder Schalke.
Ich glaube schon, dass es so ist. Ich glaube aber halt auch, dass die Bundesliga-Vereine auch viel höhere Kosten haben oder vielleicht auch haben müssen. Und deshalb glaube ich, gleicht sich das unterm Strich wieder so ein bisschen aus. Aber wissen tue ich es nicht.
Naja, da wir ja Investigativreporter sind, haben wir natürlich zwischenzeitlich mal kurz Google angeworfen und die Fernsehgelder wurden ja jetzt erst neu vergeben, was ja auch super interessant war, weil es ja zuerst dieses große Beben gab um The Zone. Sky, die sich jetzt beschwert haben. Ich glaube, Sky, die jetzt auch die Samstag-Konferenz abgeben mussten an The Zone.
Ja, stimmt.
Also es wird immer wilder. Bald brauchst du 4 Abos, um alles, oder 5 Abos, um alles zu schauen. Also es ist definitiv so, dass die Fernsehgelder sind die größte Einnahmequelle der Vereine. Und die teilen sich wie folgt auf. 50% des Gelds kassieren die Clubs als Sockelbetrag. Dieser Sockelbetrag fällt jetzt im Sinne von Erstligisten bei 26 Millionen Euro aus. Also jeder Erstligist bekommt diese 26 Millionen Euro. Jeder Zweitligist, und das ist natürlich schon ein Bummer, nur 7,4 Millionen. Die zweite Hälfte dieses dieses Geldes bekommen die Vereine nach Leistungsanteil. Das heißt, je besser die Platzierung eines Teams im Vorjahr war, desto mehr Geld bekommen sie. Beispielsweise der FC Bayern bekommt dann 100 Millionen als Bestplatzierter.
Das sind quasi also 50% Sockelbetrag, dann 43% leistungsbezogen, genau.
Genau.
Dann bleiben 7% übrig, die teilen sich auf. 4% werden unter dem Gesichtspunkt Nachwuchsförderung verteilt, keine Ahnung, wie da der Schlüssel ist. Und die restlichen 3%, die werden quasi nach Zuschauerinteresse, Einschaltquote und so weiter verteilt. Und
da sind wir jetzt quasi an dem Stellhebel, oder an dem Hebel, wo du ja vorhin eigentlich angesetzt hast, zu sagen, so hey, eigentlich müsste man zum Wohle der Zweitligisten eben auf diese Einschaltquoten schauen.
Genau, stärker abstellen und statt vielleicht 3%, keine Ahnung, 25% nach dem Schlüssel verteilen.
Aber da ist ja dann die Frage, was sagt dann FC Bayern oder Borussia Dortmund, die ja einfach so eine, also die ja, wahrscheinlich hat der FC Bayern und Borussia Dortmund mehr Strahlkraft als die Hälfte der ersten Bundesliga-Clubs zusammen. So.
Also die würden schon auch am stärksten profitieren. Das ist ja Fakt so, wenn Bayern spielt, das schauen halt einfach nicht nur 5-mal so viele Leute an, wie wenn jetzt Kiel spielt, sondern wahrscheinlich 20-mal so viele Leute. Und ich glaube halt, dass wirklich nach Bayern und Dortmund kommen wahrscheinlich von den Einschaltquoten her wahrscheinlich schon so Schalke und HSV oder so. Und ich glaube, darum geht es halt so ein bisschen.
Liegt aber auch nur nahe, weil ich meine, in Gelsenkirchen, in
der Umgebung, was macht man sonst? Ne?
Ist ja nicht viel. Da hockst du dich halt auch gern für den Fernseher.
Ja.
Das Ticket fürs Stadion ist dann doch zu teuer.
Ja, nee, aber also ist, finde ich, schon was, worüber man aus meiner Sicht nachdenken könnte, ob man diese vierte Säule, diese 3%, ob man die nicht irgendwie stärker gewichten sollte.
Mich würde mal interessieren, wie das andere Spitzenligen machen in Europa, ob es da, also ich weiß ja zum Beispiel, aber ich glaube, da steckt natürlich auch weitaus mehr Medienpower dahinter in England, ist es ja wirklich so, dass selbst in diesem Championship, also in der zweiten Liga, super viel Geld verdient wird. Mhm. Aber wenn du in diesem Championship-Finale bist, wo es um den Aufstieg geht, wenn du das Ding gewinnst, dann kriegst du halt automatisch nochmal einen Zuschuss hoch 10.000. Das ist ja dann auch das Geld, warum dann in Nottingham Forest, als sie vor 2 Jahren aufgestiegen sind, irgendwie sich so 95 neue Spieler kaufen konnten.
Mhm. Ich weiß halt, in Spanien ist es ja, glaube ich, so, dass die gar nicht alle TV-Rechte so zentral vermarkten, wie jetzt eben in Deutschland und England, sondern dass da die Vereine auch zumindest teilweise die Rechte selber verkaufen können.
Okay.
Und das ist natürlich extrem attraktiv für so Barcelona und Madrid, weil die natürlich extrem viel mehr
für Zuschauer... Für Barcelona mehr denn je.
Ja, mehr akquirieren können als jetzt andere Vereine. Das ist ja das, was eigentlich Bayern auch gerne in Deutschland hätte.
Ja, 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 ja.
Und so das, was wir ja haben, so diese Verteilung nach Leistung, ist ja so ein bisschen der Kompromiss sozusagen. Es gibt ja auch viele, die sagen, man könnte dieses Leistungsprinzip noch viel mehr abschwächen, damit halt der Wettbewerb ausgeglichener wäre.
Ja. Gibt's
natürlich auch gute Argumente, aber dann ja, wird es für Bayern auch nicht leichter, die Champions League zu gewinnen. Also alles hat Vor- und Nachteile.
Ja. Also ich verstehe die Diskussion, aber ich bin gespannt, wohin die geht, weil ich glaube, selbst wenn diese Zweitligisten eine Initiative gründen, da wirklich hinterher sind, ich glaube nicht, dass sie da der DFL da groß irgendwie was abschwatzen können. Weil da ist dann die Lobby der Erstligisten wahrscheinlich einfach auch zu groß.
Ja, 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 wahrscheinlich. Naja.
Oder wir müssen dann einfach, dann musst du halt fürs Sky-Paket 2 Liga einfach ein bisschen mehr bezahlen.
Oder jeder zahlt einfach das, was er zahlen möchte und zahlen kann.
Ja.
Das wäre auch schön.
Ja, stimmt. Ich habe ja jetzt bei mir in der Heimat, war ich ja vor kurzem Stuttgart schauen, in der Kneipe in Reutlingen. Und da hat man mit dem ersten Bier hat man einen Solidaritätsbeitrag von 2 Euro für die Sky-Kosten gezahlt. Mhm. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Also quasi... Du zahlst mit deinem ersten Bier die 2 Euro und dann kostet das Bier danach halt den normalen Preis.
Das ist wieder DJ-Euro, denn ein gemeinsamer Bekannter von uns behauptet ja bis zum heutigen Tage, dass er das Prinzip erfunden hat. Der hatte früher eine Bar. Du weißt, von wem ich spreche.
Ja, ja, aber
der hatte eine Bar und da war es so,
Geschichte nicht,
quasi deswegen. Beim ersten, da hat immer ein DJ aufgelegt in der Bar und mit deinem ersten Getränk hast 1 Euro on top bezahlt und das ging an den DJ. Das war der DJ-Euro. Und er behauptet steif und fest, dass er der Erste war, der diese Idee hatte. Und von dem letztlich stammt ja jetzt so der Sky-Euro so ein bisschen ab.
Finde ich ja per se nicht dumm, ne?
Ja, schöner Solidaritätszuschlag.
Also, bei diesem Sky-Zuschlag dachte ich mir halt auch so, naja, dann egal, weißt du, ob jemand halt dann sich 4 Cola reinzwitschert oder 8 Helle oder halt auch vielleicht nur ein Getränk. Also du zahlst diese 2 Euro. Why not?
Vor allem, du bist ja eher der sich 8 Helle reinzwitschert für dich. Sozusagen, je mehr du trinkst, desto günstiger wird es geil für dich. Ja,
ja.
Ist eigentlich voll
mal.
Gut. Ja. Sollten wir dem JR auch mal vorstellen.
Ja. Ja, das Ende vom Lied war, wir haben gegen Leverkusen verloren und ich habe 2 Euro für Sky ausgegeben. Super. Ich meine, eine Sache, die sich nahtlos quasi in diese Flashbacks einreiht, die, über die wir gesprochen haben, ist die Vergabe der Weltmeisterschaft nach Saudi-Arabien. Und da stehen wir jetzt wieder von dem gleichen Problem, das wir hatten mit der Vergabe der Weltmeisterschaft nach Katar. Wieder ein Land, dessen Menschenrechte relativ fragwürdig sind. Wieder ein Land, das politisch sehr fragwürdig ist. Wieder ein Klima, das, glaube ich, auch fußballerisch relativ fragwürdig ist. Mhm. Also wir werden wieder eine Winter-WM bekommen.
Ja.
Es gab schon diverse Shitstorms. Ich fand aber der Aufschrei war dieses Mal gar nicht so groß, um ehrlich zu sein. Der DFB hat sich ja, war ja einer der Fußballverbände, die sich relativ schnell direkt geoutet haben und quasi dem Land, fand ich auch so obskur. Die haben quasi ja Saudi-Arabien schon die Stimme zugesprochen, obwohl noch gar nicht, obwohl das ja noch gar nicht abgestimmt wurde.
Ja, das war aber auch, also ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm, das ist auch so eine Sache, die man vielleicht vorher hätte recherchieren können, aber es gab da auch im Auswahlverfahren so eine ganz komische Regelmodalität, die FIFA aufgestellt hat, die letztlich dafür gesorgt hat, dass du eigentlich gar nicht gegen Saudi-Arabien stimmen konntest, weil du konntest die Stimmen irgendwie nur ganz komisch gebündelt abgeben und du hättest quasi nicht gegen Saudi-Arabien, aber dafür für Spanien stimmen können. Ja. Das hat irgendwas, glaube ich, mit diesem Turnus zu tun, in dem die WMs auf die Kontinente vergeben werden oder irgendwie sowas. Ich meine, das erste ist ja auch schon lustig, diese WM, die in Spanien, Portugal und Marokko stattfindet, aber die Eröffnungsspiele sind
in Uruguay und Mexiko.
Genau, und noch irgendwo, ich glaube auch drei Länder, Argentinien oder so.
Aufgrund dessen, weil vor 100-jähriges Jubiläum?
Irgendwie so, aber ich glaube, letztlich ging es halt einfach darum, Europa, Afrika und Amerika zufriedenzustellen, damit man die nächste WM wieder nach Asien, sprich Arabien, geben konnte. Und
wie schlau.
Und ich möchte nur einmal an die Worte von Joshua Kimmich erinnern, als er gefragt wurde vor der WM jetzt in Katar zu diesem Thema, sollten Spieler die WM boykottieren, hat er gesagt, naja, wir Spieler haben ja nicht entschieden, dass die WM da hinkommt, jetzt ist es eh zu spät, das wurde ja vor 8 Jahren entschieden. Vor 8 Jahren hätte man ja was machen können, jetzt sind wir halt wieder an dem Punkt von vor 8 Jahren sozusagen und jetzt macht halt niemand wieder was, sondern alle stimmen dafür. Und das.
Nein, nicht alle, also der dänische Verband hat sich dagegen gesträubt. Ich glaube, sie werden trotzdem ein Team hinschicken. Also es ist nicht so, dass sie dann das boykottieren werden. Aber die haben sich so zumindest in meiner Wahrnehmung als einzigster Fußballverband sich da negativ darüber geäußert und dagegen ausgesprochen.
Ich glaube, ich finde immer so, die Verantwortung liegt eigentlich bei den großen Verbänden. Also beim deutschen, beim englischen, italienischer, spanischer Verband und halt noch die großen Südamerikaner oder so. Und die hätten eigentlich genug Macht, dass sie sagen, wenn wir uns zusammenschließen, ohne gegen uns kann die FIFA sowieso nichts entscheiden. Ja. Nur profitieren halt diese großen Verbände selber so stark davon, dass sie es halt nicht machen und dass sie letztlich einfach, man kann es jetzt korrupt nennen, oder sie sind halt einfach, sie schauen halt auf erster Linie aufs Geld und dann ist in zweiter Linie auf alles andere.
Es ist halt auch diese Doppelmoral, die zwischen seinem Fußball ja auch herrscht. Ne?
Ich hab eine ziemlich wilde Idee. Ich möchte sie mal nur so präsentieren. Vielleicht hast du eine Meinung dazu.
Wir machen eine Regenbogen-Spielführerbinde.
Genau, das wäre mal was Ausgefallenes. Nein, pass auf. Und ich habe mir die Idee so ein bisschen abgekupfert von Oscar Lafontaine, muss ich dazu gestehen. Der wurde nämlich auch zu dem Thema gefragt und den Vorschlag fand ich aber spannend. Und der hatte den Gedanken und hat gesagt, warum schreibt man nicht die Männer- und die Frauen-WM quasi gemeinsam aus? Und meine Idee würde so weit gehen, dass man sagt, warum findet eigentlich die Männer- und die Frauen-WM nicht gleichzeitig statt? In einem Land und halt in den großen Stadien die Männerspiele, in den kleinen die Frauenspiele, einen Tag Männer, einen Tag Frauen, dann dauert es halt vielleicht eine Woche länger oder so, diese ganze WM. Aber das würde man schon hinkriegen. Und dann muss halt das Land auch eine Frauen-WM ausrichten und wenn Saudi-Arabien bereit ist, auch eine Frauen-WM auszurichten, dann können wir drüber reden, okay, dann kann man denen vielleicht auch eine WM geben. Aber wenn halt ein Land sagt, nee, wir möchten, bei uns dürfen Frauen keinen Sport machen, wir richten keine Frauen-WM aus, dann kriegen die halt auch die Männer-WM nicht. Mhm. Fand ich eine gute Idee so.
Ist keine schlechte Idee. Frage ist, ob es der Frauen-WM gerecht wird.
Ja, das ist die Frage. Auf der anderen Seite denke ich, vielleicht wird es ja auch profitieren, weil jetzt zum Beispiel, es sind ja dann total viele Fans von aus den anderen Ländern im Land. Und wenn ich jetzt, sagen wir
mal, da würden sie profitieren. Ich glaube aber, was Einschaltquoten anbelangt und was, und vor allem was so der Media-Outreach anbelangt, glaube ich, da würden sie halt natürlich krass bluten, weil wenn wir überlegen, welche Aufmerksamkeit so eine WM bekommt, tagtäglich, auch an den spielfreien Tagen, glaubst du, dass da die Frauen-WM nur annähernd irgendwie ihren Anteil bekommen würde?
Das ist halt die Frage. Oder es wäre eine Chance, dass man quasi zum Beispiel, jeder kennt die großen Nike- und Adidas-Spots vor der WM, wenn man die halt dann gemeinsam machen würde,
ja,
quasi.
Ja.
Oder das irgendwie so ein bisschen mehr verstricken. Oder so wie bei Olympia, wo ja auch parallel Männer und Frauen und verschiedene Sportarten sogar stattfinden, wo es ja, ich meine, jetzt ist Olympia natürlich was ganz anderes und viel kleiner, aber wo es auch funktioniert. Und vielleicht kann man das ja irgendwie in irgendeiner Form auch so verflechten, dass die Frauen eher davon profitieren. So,
ich glaube, da ist die FIFA zu patriarchisch und macho-driven, um solche Möglichkeiten auszuloten.
Wahrscheinlich, ja. Es ist wahrscheinlich ein utopischer Vorschlag, aber ich fand es irgendwie eine coole Idee. Und ja, würde halt so ein bisschen dem gegensteuern, dass oder dafür sorgen, dass zumindest mal Länder mit einer gewissen, zumindest mal rechtlichen Gleichberechtigung da nur in Frage kämen.
Ich glaube, ehrlicherweise, wir müssen uns halt die Frage stellen, ob das, was wir eigentlich immer uns erhoffen, eigentlich ein großer Traum ist, der niemals in Erfüllung geht. Ich glaube, wir müssen uns an das Szenario gewöhnen, dass Spitzenfußball nicht politisch ist, Punkt.
Ja.
Also nee, wirklich.
Ja.
Also es wird natürlich immer und
er ist politisch, weil er unpolitisch ist.
Ja, so. High Fives an jeden Spieler, dem halt Politik nicht am Arsch vorbeigeht und der für Menschenrechte und Frauen und allem einsteht. Aber am Ende muss man doch sagen, gerade auf so einem Konzert der Großen halten sie alle die Fresse. So,
ja,
zumindest, ich meine, selbst wenn Spieler X sich negativ äußert, das hat ja keine Strahlkraft in diesem Sinne. Das müsste ja wirklich eine ganze Mannschaft, ein Verband sein.
Ja, ich glaube, es gibt schon so Spieler, wenn ein Messi oder so gesagt hätte, naja, die WM, das finde ich nicht geil, hätte es vielleicht schon einen Impact gehabt. Aber ich meine, A, stehen die natürlich alle selber auf der Gehaltsliste von denen. B, eine WM zu boykottieren ist halt auch so eine Sache, weil die findet halt nur alle 4 Jahre statt und du hast halt in deiner Profikarriere 2 oder 3 WMs, die du so halbwegs auf deiner
Prime spielen kannst. Ich glaube, dass wir uns ein bisschen ähnlich wie Patrick bei der Kloppo-Diskussion gesagt hat, dass wir in Kloppo mehr gesehen haben, immer als er letztendlich war. Und ich glaube, wir erhoffen uns vom Fußball oder auch von den einzelnen Charakteren im Fußball mehr, als dass sie eigentlich auf der Kette haben, beziehungsweise einen Wirkungskreis haben. So.
Da schneidest schon nachher das Thema von meiner Weihnachtsgeschichte an. Kann ich jetzt schon mal ein bisschen spoilern?
Ui.
Nein, das ist schon so. Es ist halt am Ende einfach so ein Business und genauso wie...
Ich meine, sind wir mal ehrlich, also wie könnte man denn sowas umkippen? Also du müsstest ja wirklich als Verband sagen, hey, wir fahren da nicht hin. Am besten schließt sich zusammen mit 2, 3 anderen gewichtigen Verbänden. Glaubst du, damit würdest du es kippen? Ich glaube, nein.
Das Problem ist, dass bis jetzt zumindest der Kipppunkt ist immer noch nicht erreicht. Auch wenn zum Beispiel Spiele von der Nationalmannschaft nicht mehr so voll sind in den Stadien oder auch die Einschaltquoten haben wie vor 10 Jahren noch. Auch wenn die Bundesliga auch nicht mehr so jedes Spiel ausverkauft ist wie vielleicht noch vor 6, 7 Jahren. So ein bisschen sind wir vielleicht gerade an einem Scheitelpunkt, aber noch insgesamt, die Umsätze wachsen ja jedes Jahr. Das heißt, alle Leute, die in dem Business arbeiten, profitieren davon. Und das ist halt auch das, was ich denen so ein bisschen immer vorwerfe, gerade zum Beispiel einem Toni Kroos, der im Podcast immer sagt, oder der ja immer sich zum Beispiel dafür ausgesprochen hat, oder dagegen ausgesprochen hat, dass das Supercup-Finale von Spanien in Saudi-Arabien stattfindet. Ja, finde ich cool, dass er sich dagegen ausspricht.
Aber hat er es trotzdem,
A, gespielt hat er es und B, die verdienen halt so ihr Geld und er wird nicht bei den Gehaltsverhandlungen gesagt haben, du, dann zahlt er mir 2 Millionen weniger im Jahr, wenn wir dafür das Supercup-Finale nicht spielen in Saudi-Arabien. Also solange halt alle weiter profitieren und alle von jedem Jahr immer noch mehr Geld verdienen wollen, wird man halt dieses Spiel mitspielen müssen. Und ich glaube, der einzige Weg, wie man es umdrehen kann, ist, wenn halt die Leute sagen, hey, vielleicht sind halt 20 Millionen im Jahr auch mal genug irgendwie. Und das ist halt unrealistisch, glaube ich.
Ich wollte auch gerade sagen, also, Kann es genug Geld geben in dieser Welt?
Genauso wie die Spieler auch wieder Toni Kroos immer sagen, ja, es gibt zu viele Spiele, wir müssen weniger spielen. Ja, dann verdient ihr aber halt auch weniger.
Das ist es halt. Hi, ich bin gespannt, wie lange man das noch stressen kann. Allgemein im Profisport habe ich immer mehr das Gefühl, ich bin gespannt, wie lange das noch gestresst werden kann, bis diese Bubble mal platzt. Ja. Aber wahrscheinlich erstmal noch länger.
Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Dauert noch.
Aber jetzt wieder die Frage, schaust du Spiele in Saudi-Arabien?
Habe ich jetzt noch ein paar Jahre Zeit, mir zu überlegen. Wann ist es?
2036 oder 34?
Ja. Haben wir noch ein paar Jahre Zeit. Wie alt sind wir da? Boah, fuck. Darf ich gar nicht drüber nachdenken.
Ich glaube, bis dahin gucke ich gar keinen Fußball mehr. Ja. Habe ich mich entfernt von.
Guckt man dann überhaupt noch? Was hat man dann noch, so einen Fernseher oder hat man so eine VR-Brille auf oder... Wie konsumiert man 2036 Fußball? Sind es dann so 3D-Spiele oder
wenn
so?
Werde ich mir das Supercup-Finale im Feldhockey da mit einer Brille anschauen?
Ja, kann gut sein.
So eine Brille, wo dann quasi so eine Sportdrohne, weißt du, auf dem Feld ist und dann so durch die Spielern, durch die Beine fliegt und weißt du so?
Oder du kannst das POV von jedem Spieler aus jeder Perspektive sehen. Das wäre auch geil.
Ich meine, gibt es ja jetzt schon Schiedsrichter bei manchen Spielen. Ne?
Hier, bei Bayern gegen Dortmund, dieser
Jablonski oder wie heißt. Finde ich immer super interessant, um ehrlich zu sein.
Ja.
Gab es nicht auch mal ein, zwei Red Bull Leipzig-Spieler, ich glaube, es war im Testspiel aber, die auch so Point of View Camps, Bodycams hatten und es auch sau interessant war, so wie zum Sprint ansetzen und Doppelpässe spielen. Okay. Und
ich habe es nur jetzt cool. beim Schiri eben bei Dortmund gegen Bayern gesehen, da hat der DFB immer wieder so auf Instagram was gepostet und man hat ja damals bei der Doku über Dennis Aitekin hat man ja auch schon so ein bisschen was gesehen und ich finde es schon spannend, die Schiris, wie die so kommunizieren mit den Spielen, ne? So super kurz und knackig, so voll on point.
Ich meine, das
so.
Problem ist natürlich auch so ein bisschen, auch um Spagat zu schlagen zum Podcast unseres Kumpels Mats. In der NBA sind die ja auch wired, ne? Also wirklich mit Mikrofon. Ja, sorry, weiß ich. Ich meine, die wissen ja, dass sie wired sind.
Ja.
Und auch in, also mir ist es am meisten aufgefallen, so in der NFL, wenn sie wired sind, da machen sie manchmal so weirde Sachen und weißt du, so, da haben die Unterhaltung, da weißt du ganz genau, dass sie halt wissen, dass jetzt gerade ein Mikrofon an ist. Dann sind es so medienwirksame Unterhaltung, die dann plötzlich in einen Tanz ausarten oder weißt du?
Na, das stimmt.
Und deswegen, das ist super interessant. Also gerade auch bei Schiedsrichter, weil die dürfen ja dann, die müssen ihre Linien treu bleiben, können vielleicht dann nicht wie der englische Schiedsrichter den Trainer Kant nennen oder so, aber.
Aber es ist natürlich auch irgendwie gefühlt jedes Jahr die gleiche Diskussion oder immer wieder so alle paar Jahre die gleiche Diskussion. Ich erinnere mich noch in den 90ern, als RAN kam, weißt du, 92 war das ja oder so, als RAN kam und der den Fußball plötzlich so cool gemacht hat.
Sexy
gemacht hat, rote mit Lederjacke. Jörg Contora.
Genau. Oh.
Johannes B. Kerner mit der roten Lederjacke. Ui. Wie du sagst, Jörg Contora und so. Und die wollten damals auch schon Kameras in die Kabinen, die wollten Halbzeitinterviews, so ein bisschen irgendwie beim Basketball oder so oder beim Football und so, die wollten das damals schon so machen und heute, man redet halt immer wieder alle paar Jahre mal drüber.
Halbzeitinterviews bei Charakteren wie Oliver Kahn oder Stefan Effenberg kann man sich schon gut vorstellen, ne? Dass da was darum kommt.
Oder bei Jens Lehmann, unserem Freund Jens.
Ich meine, in der Kabine würde ich schon gut finden.
Ja.
Ich hätte schon mal gerne den Jarak vom Ailton gesehen. oder wie jetzt Pfannefahrt im Interview gesagt hat, dass er in seiner Zeit bei Real Madrid den Penis von CR7 nie gesehen hat, weil der quasi immer als erstes zum Training kam und immer als letztes das Trainingsgelände verlassen hat.
Weil er so viel trainiert hat oder weil er nicht vor den anderen Jungs...
Ja, wahrscheinlich, weil er halt einen Rechtsausleger hat, der relativ klein ist. Nee, weil er so viel trainiert hat.
Okay, ja, verstehe.
Response von Ronaldo war einfach nur, who's that guy?
Aber hat man Ailton nicht damals, als Bremen Meister wurde, in diesem...
Entmündungsbecken gesehen.
Entmündungsbecken, da war er doch,
wie aber Gott ihn schuf. Ich habe nicht gesehen, wie groß das ist, oder nicht?
Ich glaube, das war auch zensiert.
Ja.
Schade drum.
Selbst wenn er einen großen Penis gehabt oder einen großen Penis hat, glaube ich, würde er tendenziell kleiner wirken, einfach aufgrund der Statur von Ailton.
Da wird er extrem schmal auf jeden Fall
wirken. Ich meine, ich bin ja auch 2 Meter groß. Ich meine, das sieht automatisch auch immer kleiner aus, weißt du, in der Relation. So.
Ja, kann ich nicht mitreden. Weil ich so klein bin, meine ich. Ja, nein, aber ich glaube, so Kabinenkameras, ich glaube schon, dass es Momente gäbe, in denen die Leute, ich meine, als großer Fan des Reality-TVs, wer wüsste es besser als ich, die Leute vergessen irgendwann, dass sie gefilmt werden. Und ich glaube, in der Kabine, im Spiel, es geht hitzig zu, glaube ich schon auch, dass du das dann vergisst irgendwann.
Glaubst du das?
Ja.
Ich habe mich das jedes Mal gefragt bei den ganzen Amazon All-In-Serien oder Staffeln. Wirst du nicht ständig daran erinnert, aufzupassen, was du sagst, weil ja ständig eigentlich eine Kamera, also wenn, dann müsstest du Kameras installieren, die nicht sichtbar sind. Also ja, ein Kamerateam, wie das erinnert dich ja ständig.
Ah, okay. Wie Reality-TV, sowas finde ich geil.
Das wäre eine Revolution.
Ich glaube, die Vereine werden es
aber machen, dann bitte oder? In England.
Ja.
Wenn so ein Jimmy Vardy dann auch mit dem Döner und einer Red Bull irgendwie so vom Spiel reinkommt. Na schön.
Aber ich muss einen kurzen Ausflug ins Reality-TV machen, weil ich gerade die letzten Tage auf Join das große Promi-Büßen angeschaut habe und da ist Thorsten Legert zu Gast mit seinem Sohnemann. Mhm. Und ich muss sagen, Thorsten
Legert. Aber als Team oder als Gegner oder?
Da ist jeder für sich.
Ja.
Und das Format wird moderiert von Olivia Jones. Und quasi jeder, der da drin ist, ist eigentlich so ein bisschen
damit,
Bad Boy oder Bad Girl des TVs.
Damit kann Thorsten Legert umgehen, dass da eine Drag Queen.
Da hat er gar keinen. Die sind auch privat befreundet.
Also ach, wirklich?
Olivia ist mit der Frau von Thorsten Legert befreundet.
Oh, da bin ich jetzt überrascht. Das hätte ich ihm jetzt gar nicht so zugetraut.
Das muss man sich immer wundern. Aber dann, Thorsten Legert zeigt Gefühle, muss man sagen. Und Thorsten Legert schämt sich extrem für seinen Penis. Sohn.
Also,
und er hat auch schon, also
er schämt sich für seinen Sohn.
Er hat auf jeden Fall schon mehrfach geweint, Thorsten Legert. Und er steigt dann irgendwann freiwillig aus der Show. Also ich will es nicht spoilern. Achtung, Spoiler Alert. Die nächsten 2 Sekunden jetzt bitte skippen, falls du nicht wissen willst, was passiert. Aber er steigt dann irgendwann aus der Show aus, weil er letztlich sich so schämt, auch für sein eigenes Verhalten. Und was er seinem Sohn mit auf den Weg gegeben hat. Weil sein Sohn ist ja quasi so, der halt die Frauen bescheißt und schlecht über Frauen redet. Und dann haben sie halt zusammengeschnitten aus früheren Shows von Thorsten Legert, wie der selber halt über die Frauen redet. Und da schämt er sich so dafür, dass er die Show freiwillig verlässt. Also kann ich jedem und jeder nur ans Herz legen, sich das große Promi-Büßen anzuschauen.
Okay.
Wenn man wirklich mal...
Thorsten Legert lernt Selbstreflexion.
Genau.
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn
man ganz nah ran will an die Seele von Thorsten Legert.
An diese muskulöse, harte Seele.
Genau. Und an seine Waden, die zumachen, weil das bei Ex-Profi-Sportlern immer so ist, dass die Muskeln schneller zumachen.
Verrückt. Ich werde es mir trotzdem nicht anschauen. Aber
okay.
Ich finde es interessant.
Okay, Leute. Und jetzt, wer bis hierhin durchgehalten hat, der muss jetzt noch mal eine Weile durchhalten, weil jetzt geht die zum Jahresende die große traditionelle Weihnachtsgeschichte von Vorgeplänkel los.
Wir bräuchten einen Jingle jetzt eigentlich.
Du kannst ja vielleicht so Glockenläuten irgendwie drunter legen oder so. Dann.
Ja. Oder ich hätte jetzt eher an die Wenger Boys gedacht. Aber hey, also wenn ihr so lange durchgehalten habt und bisher noch nicht eingeschlafen seid, kann ich euch jetzt versprechen, spätestens jetzt werdet ihr es tun.
Du, aber ist auch okay, wenn die Leute so ein bisschen wegschlummern. Ich habe da gar kein Problem damit.
Ich muss auch noch kurz eine Lanze brechen für Felix. Das mache ich jetzt schon zuvor. Jeder würde behaupten, er hätte es wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie gut es ist oder wie schlecht es ist, aber jeder würde wahrscheinlich in Zeiten wie diesen denken, es wurde von ChatGPT geschrieben, aber es wurde alles aus seiner Hand, aus seinen Fingern geschrieben. Also,
von Hand. Lasst
euch überraschen.
Es war einmal in einer Kleinstadt im Ruhrgebiet. Irgendwo zwischen Wanne-Eickel, Witten, Bottrop, Wattenscheid und Herne. Der örtliche Fußballverein, einstiger Stolz der Bergleute, dümpelt inzwischen in den Niederungen des Amateurfußballs. Die Alten erzählen sich von früher, als die Guten aus der A-Jugend noch von der Borussia oder den verhassten Schalkern abgeworben wurden. Als man selbst an die große Bühne klopfte und um ein Haar in die damals noch zweigleisige zweite Liga aufgestiegen wäre. Hätte nicht, naja, lassen wir das. Jetzt ist Abstiegskampf angesagt, und zwar in der Kreisliga. Kann man aus der Kreisliga absteigen? Ich weiß es nicht, aber das spielt auch keine Rolle. Die Truppe, die sich ironischerweise immer noch Erste Herren nennt, obwohl es keine zweite gibt, ist ein chaotischer Haufen. Training nur noch einmal die Woche, Dienstag 19 Uhr auf dem städtischen Ascheplatz. Wenn nicht gerade bestes Herbstwetter ist, kommen selten mehr als 10 Jungs zusammen. Oft trifft sich nur eine Handvoll verzweifelter Gestalten in der zur Kabine ausgebauten Fertiggarage. Nicht selten wird auf Training komplett verzichtet und der Kasten, wahlweise Fiege oder Stauder, je nachdem wer Bierdienst hat, wird verhaftet, bevor überhaupt irgendjemand seine Sporttasche aufgemacht hat. Am Wochenende, wenn ein Spiel ansteht, sieht es zumindest ein bisschen besser aus. 11 Mann bringen sie meistens noch zusammen. Sven, genannt der Kurze, ist eigentlich erst 16. Aber weil sein Vater Norbert auch mit 42 immer noch die rechte Außenbahn beackert, darf auch der Kurze regelmäßig in der ersten ran. Natürlich als Zehner. Mein Junge hat einen Blick für den tödlichen Pass. Würde mich nicht wundern, wenn die in Dortmund den schon auf dem Zettel hätten, sagt Norbert stolz. Natürlich war noch nie ein Scout da. Und den einzigen, im wahrsten Sinne tödlichen Pass, hat der Kurze ausgerechnet zum eigenen Torwart gespielt. Der Stürmer von Marxloh 2 hatte ihn abgefangen und locker ins Tor geschoben. Aber gut, jugendlicher Leichtsinn, das hat man dem Kurzen schnell verziehen. Holger, genannt Schranke, ist der etatmäßige Torwart der Ersten. Nicht, weil er besonders gut ist, sondern einfach, weil er der Größte ist. Schranke ist von Hauptberuf Außendienstler bei einem örtlichen Mittelstandsunternehmen. Er selbst nennt es Hauptberuf, so als wäre der Fußball sein Nebenjob. Kommt angeblich gut bei Frauen an, wenn man auf Halbprofi macht. Als Außendienstler ist er an Wochenenden leider manchmal auf Montage, wie er es nennt. Er zwinkert jedes Mal, wenn er das sagt. Keiner von den Jungs versteht warum, aber vermutlich will er damit zum Ausdruck bringen, dass er eine seiner angeblich unzähligen Affären besucht. Naja, wenn er meint. Vertreten wird er dann immer von Steffen, dem Sohn des örtlichen Metzgers und Trikotsponsors. Er hat zwar Angst vor harten Schüssen und kann nicht besonders gut fangen, aber die schlechtesten hat man schon immer ins Tor gestellt. Letztes Heimspiel der Hinrunde. Samstag 11 Uhr, weil der Rasenplatz in der nächsten Stadt nur vormittags verfügbar ist. Es geht gegen einen direkten Kontrahenten im Abstiegskampf, die Vierte von Schwarz-Weiß Essen. Zur Pause steht ein für die Jungs schmeichelhaftes 0:0, auch weil Schranke überraschenderweise zwei Bälle bzw. unhaltbare, wie er selbst sagt, pariert hat. Norbert ist da kritischer. Auf der Flucht erschossen, ist seine Analyse. Aber in der zweiten Hälfte läuft gar nichts mehr. Schon zur 60. steht es 2:0 für Schwarz-Weiß. Und dass es am Ende kein Debakel wird, liegt nur daran, dass der Gegner in den letzten 15 Minuten schon die inoffizielle Weihnachtsfeier einleitet. Ist es unsportlich, wenn der Torwart schon während des Spiels eine Nikolausmütze trägt? Der Schiri meint nein, und dann ist das wohl so. Bei den Jungs von der Ersten sitzt die Verzweiflung tief. Schon 11 Punkte Abstand zum rettenden Ufer. Da kann nur ein Wunder helfen. Am Abend Weihnachtsfeier beim örtlichen Italiener Da Pippo. Pippo heißt eigentlich Predrag und kommt aus Kroatien. Aber nach den seltenen Siegen gibt er den Jungs eine Pippo-Speziale aus. Und seit er im vorigen Jahr zwei Stiefelgläser angeschafft hat, wurde die Suche nach einer anderen Stammkneipe ad acta gelegt. Heute ist die Stimmung gedämpft, so richtiges Weihnachtsfeeling will nicht aufkommen. Was können wir ändern? Wie können wir den Klassenerhalt noch schaffen? Es braucht ein Wunder, einen Trainerwechsel? Ernesto, ein junger Argentinier auf Auslandssemester an der Uni Wittenherdecke und katastrophaler Außenstürmer, schickt spanische Stoßgebete gen Himmel. Dios mio, was können wir tun? Spirito Santo. Wat Santo, erwidert Norbert. Felipe Santana oder wat? No, madre mia, was redest du? Dios, Gott, wir brauchen Hilfe von oben. Wat Gott, Knut Reinhardt? Plötzlich tut es einen lauten Schlag. Der Wind hat die Tür zur Straße aufgestoßen. Regen peitscht herein. In der Tür steht eine mächtige Gestalt. Groß, irgendwie breit gebaut. Durch das Licht der Straßenlaterne liegt sein Gesicht im Schatten. Man erkennt nur Zähne. Viele Zähne. Ein einnehmendes Grinsen. Der Regen tropft vom Schild seiner Kappe. Steht da Pöhler oder Deutsche Vermögensberatung? Der Mann tritt einen Schritt in den Raum. Es bleibt kein Zweifel. Jürgen Klopp. Was zur Hölle? Jetzt murmelt plötzlich auch Norbert. Dios mio. Der Kurze, der nach eigenen Angaben als Kind in Liverpool Bettwäsche geschlafen hat, ist der Erste, der halbwegs die Fassung zurückerlangt. Jürgen, ich meine, Herr Klopp, was machst du, was machen Sie denn hier? Kloppo ist sein Grinsen ins Gesicht gemeißelt. Nennt mich ruhig Jürgen oder Kloppo, wie euch lieber ist. Nur nicht Jay, das darf nur Ulla, ha ha ha. Das Eis ist gebrochen. Der große Jürgen, der Heilsbringer von der Anfield Road. Einer zum Anfassen. Einer von uns. Wie heißt du? Ah, Sven. Naja, was mache ich hier? Ich war bei meinem Freund Toni und seinem Bruder, dem Dings, im Podcast. Echt nette Leute, obwohl sie aus dem Osten kommen. Jedenfalls haben wir gewettet, ob ich die erste Elf von Madrid noch zusammenkriege, von damals aus dem Finale, ihr wisst schon. Hab alle gewusst, bis auf Ramos, ausgerechnet, naja. Jedenfalls muss ich jetzt einen Kreisligist für den Rest der Saison übernehmen. Und weil ich in Dortmund gesehen habe, was echte Liebe bedeutet, war mir klar, dass es nur einer aus dem Pott sein kann. Weil mir liegt der Amateurfußball ja am Herzen. Ich bin einer von euch, Jens. Sven. Plötzlich die Stimmung natürlich am Kochen. Euphorie, wie man sie nicht mehr gesehen hat, seit im örtlichen Getränkemarkt die Kiste Stauder versehentlich für 1,95 statt 11,95 ausgezeichnet war. Feuchtfröhlich wäre eine Untertreibung. Danach noch das Nachtleben von Oberhausen unsicher gemacht. Dass Norbert morgens um 5 unfreiwillig Zeuge wurde, wie der kurze, Zitat Norbert, erwachsen wurde, erzählt er beim nächsten Training mit einer merkwürdigen Mischung aus Stolz und Scham. Das Training hat es dann aber in sich. Kloppo krempelt die Truppe komplett um. Schranke ins Tor? Auf gar keinen Fall. Ich sehe in dir einen Knipser, wie damals Peter Crouch. Die Jungs sind begeistert. Özkan, der Einzige in der Mannschaft, der sowas wie Technik hat, ist begeistert. Endlich sieht jemand, dass ich in Wirklichkeit ein Achter und kein Sechser bin. Der Einzige, der Zweifel hat, ist Schütte. Keine Ahnung, ob der wirklich so heißt oder einfach nur so genannt wird, weil er, naja, gut schütten kann. Schütte hat die letzten 20 Jahre Libero gespielt, nie etwas anderes. Er ist schon 47, aber konditionell maximal 39. Für die Kreisliga reicht es noch, sagt er immer. Außer ihm sagt das keiner. Schütte hat angeblich in der Jugend bei Rot-Weiß gespielt und hatte Probetraining in Duisburg. Nachweislich hat er ein Spiel in der Oberliga gemacht. Er wurde zwar erst in der 84. eingewechselt, aber Oberliga ist Oberliga. Den Zeitungsartikel aus dem Mülheimer Kurier zeigt er auch heute noch jedem, der gerne auch ungefragt. Libero seit 1994 und jetzt kommt da einer daher und labert was von Viererkette und Gegenpressing. Wir sind hier nicht in Liverpool, Sportsfreund. Das sagt Schütte nicht, aber er denkt es. Irgendwas stimmt mit diesem Kloppo nicht. Ich hab das im Urin, hör mal. Das denkt er und sagt es auch. Und zwar zum Kurzen. Okay, Boomer, erwidert der Kurze. Das ist nur dein kaputtes Ego, toxische Männlichkeit. Das Wort hat der Kurze letztens von seiner Freundin gelernt. Die heißt zwar Angelika, nennt sich aber auf Instagram Gina. Der Kurze hatte sie gefragt, ob sie sich ihrer Verantwortung als Spielerfrau bewusst sei. Daraufhin hat sie ihn ausgelacht. Die wird sich noch wundern, dachte er sich. Aber geredet hat er natürlich trotzdem 3 Tage nicht mit ihr. Naja, ich schweife ab. Das erste Spiel läuft besser, als die Jungs es sich hätten erträumen können. Ernesto erweist sich als wahrer Künstler, kontrolliert die Kugel selbst in höchstem Tempo. Argentinischer Messi, sagt der Kurze, und Norbert versteht den Witz nicht. Schranke, eine bessere Version von Peter Crouch, eher Typ Jan Koller. Mit dem Kopf brandgefährlich, aber auch mit dem Ball am Fuß nicht zu unterschätzen. Auf der Bank schmollt Schütte. Für einen Libero ist kein Platz mehr im Systemfußball, wie Kloppo es nennt. Sorry, Schütte, aber wir wollen hoch verteidigen, den Gegner im ersten Drittel attackieren, Räume zulaufen, Dreiecke bilden, die ballfernen Außenverteidiger einrücken. Für deine Spielweise ist da leider kein Platz. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich mag dich menschlich. Kopf hoch, Jamie Carragher ging es genauso. Ja, herzliche Kameradschaft und Eiseskälte liegen im Fußball oft nah beieinander. Die Mannschaft schafft den Turnaround, wie Kloppo es nennt. Die 11 Punkte sind schnell aufgeholt und schon 3 Spieltage vor Schluss steht man auf einem Platz im gesicherten Mittelfeld. Plötzlich kommen ZuschauerInnen zu den Spielen, ja, sogar Frauen. Im Ort ist man wieder stolz auf die Truppe. Gina fühlt sich wirklich wie eine Spielerfrau. Das würde sie Sven gegenüber natürlich nicht zugeben, aber ein bisschen stolz ist sie schon auf ihn. Kloppo verspricht Schütte ein Abschiedsspiel. Nach dem Abpfiff des letzten Spiels wird es plötzlich hektisch, laut, ohrenbetäubend. Aber nicht, weil die Fans ihre vom Metzger großzügig gesponserten Trommeln benutzen, sondern weil auf einer Brachefläche neben dem Platz ein Hubschrauber landet. Der Wind weht den Jungs ins Gesicht, wie damals bei Pippo, als Jürgen in der Tür stand. Nur wärmer und mit Dreck statt Regentropfen. Der Heli ist blau und silber lackiert und auf den Seiten ist etwas Rotes erkennbar. Ist das eine Kuh? Sven erkennt es natürlich sofort. Er trinkt zwar lieber Monster Energy, aber das ist ein Red Bull Hubschrauber, ganz klar. Die Tür geht auf und es steigt ein hagerer Mann mittleren Alters aus. Noch bevor er irgendwas sagt, merkt man, dass er Österreicher ist. Er sieht irgendwie österreichisch aus. Kloppo, Jay, da hast du ja wieder ganze Arbeit gemacht und den Jungs gezeigt, wie richtiger Soccer funktioniert. Glückwunsch, Junge. Wir in Fuschel sind stolz auf dich. Jetzt kann es in der nächsten Saison ja richtig losgehen. Wie nächste Saison? Fragt Norbert ungläubig. Ich dachte, Kloppo bleibt nur diese Saison bei uns. Ja klar, glaubst du, Jürgen gibt sich die Scheiße mit euch nochmal? Der ist ab sofort wieder bei uns in der Zentrale. Aber er wird natürlich als Head of Soccer International weiter zur Verfügung stehen, als Consultant quasi. Wie Consultant? Wir brauchen einen Trainer. Den haben wir schon engagiert, keine Sorge. Hä? Wer ist wir? Na wir, Red Bull. Wir haben euren bekackten Verein im Dezember gekauft und direkt Kloppo zu euch geschickt. Ab nächster Saison heißt ihr RB Ruhrpott. RB steht für Rasenball, aber es heißt auch Red Bull. Schlau, oder? Sven, wie gesagt, als Kind in der Liverpool-Bettwäsche und seitdem Fan von Traditionvereinen, ist entsetzt. Auf gar keinen Fall spiele ich für Red Bull, da gehe ich eher noch zu Schalke. Keine Sorge, keiner von euch wird weiter für uns spielen. Wir haben schon 20 Jungs aus dem Internat in Salzburg zusammengestellt, die ab Juli hier euren Job übernehmen werden. Ihr Vollzeitalkoholiker passt nicht zu unserem Markenimage. Am Ende kommt noch jemand auf die Idee, man könnte Red Bull mit Alkohol mischen. Hahaha. In den Gesichtern der Jungs das blanke Entsetzen. Komm, schiebt ab. Euch brauchen wir hier nicht mehr. Vielleicht haben wir ja in 2 Jahren eine zweite. Dann könnt ihr es nochmal versuchen, wenn ihr bis dahin nicht zu alt seid. Ach, und Metzger, künftig ist nicht mehr dein hässliches Logo mit dem grinsenden Schwein auf den Trikots, sondern unsere roten Bullen. Same but different, wie wir in Fuschel sagen. Und während die Jungs traurig ihre stinkenden Schuhe in ihre Sporttaschen packen und etwa 400 Kronkorken aus der Kabine fegen, werden am Platz schon die Banden abmontiert und durch neue ersetzt. Deine Mutter verleiht Flügel, murmelt der Kurze noch. Und Schütte schiebt hinterher, ich hatte es einfach im Urin. Der Verein ist tot, vielleicht gibt es bald wieder Spitzenfußball im Ort. Die Jungs haben sich geschworen, kein einziges Spiel von RB anzuschauen. Was bleibt also? Die Erkenntnis, dass es keine Götter gibt, nicht mal an Weihnachten. Kein Kloppo, kein Messi, nicht mal Knut Reinhardt. Am Ende ist Weihnachten Weihnachten und Fußball Fußball. Auch für unsere Jungs. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen neuen Verein. Vielleicht schafft der Kurze es doch noch zu Borussia. Wahrscheinlich nicht, aber darum geht es ja auch nicht. Fußball ist wie Kirche, nur ohne Beten. Am Ende geht es nicht darum, wo man spielt, sondern mit wem. Wer etwas anderes behauptet, will letztlich nur etwas verkaufen. Getränkedosen zum Beispiel. Frohe Weihnachten, liebe Community. Und denkt dran, Bier schmeckt geiler als Weihwasser und vor allem besser als Red Bull. Gegen den modernen Fußball, ciao.